Seit wenigen Jahren bemühen sich Mediziner und Theologen gemeinsam um eine angemessene Betreuung vor allem schwerstkranker und sterbender Menschen. Deren existenzielle und spirituelle Fragen sollen medizinisches wie pflegerisches Personal ausdrücklich in die Behandlung einbeziehen. Entscheidend zu diesem Perspektivwechsel beigetragen hat Professor Dr. Traugott Roser, heute praktischer Theologe an der Universität Münster. Kritiker können jetzt denken, noch am Lebensende mischt sich die Kirche ins Leben ein. Was entgegnen Sie diesen?
Es ist ein Angebot, das die Patientinnen und Patienten, aber auch ihre Angehörigen annehmen können oder auch nicht. Was ganz klar ist, wir missionieren nicht, wir versuchen niemanden zu überzeugen oder in seiner Religiosität oder Frömmigkeit zu beeinflussen. Wir bieten ein Gespräch an und möchten eigentlich den Menschen helfen, ihre eigenen Ressourcen zu entdecken, ihre eigenen.
Der Fachbegriff lautet Spiritual Care und steht für eine sorgende Haltung, gerade an der Grenze zwischen Medizin und Theologie. Wenn sich beide Fachgebiete gemeinsam im Blick haben, sollen dann Ärzte und Pflegerinnen jetzt neben der Medizin auch noch Seelsorgerinnen werden oder umgekehrt Geistliche zu Hilfsärzten?
Nein, aber es knüpft an eine alte Tradition an, die sowohl in der Theologie als auch in der Medizin gar nicht unüblich ist, nämlich Christus wird ja auch manchmal als ein Arzt begriffen, der Menschen heilt, der Menschen hilft, der Menschen aber auch beisteht. Wir leben in einer differenzierten, ausdifferenzierten Gesellschaft und da hat jede Berufsgruppe ihr Spezialgebiet, ihr Sachthema, um das sie sich kümmert, aber kein Gebiet soll den ganzen Menschen aus dem Blick verlieren. Für die Seelsorge heißt das, auch als Seelsorger, als Seelsorgerin muss ich sehen, dass ein Mensch Schmerzen hat oder dass er einfach zu müde ist für ein Gespräch, also auch auf die körperlichen Bedürfnisse achten.
Aber umgekehrt, was können Mediziner, was können Theologinnen, Theologen wirklich durch die gemeinsame Perspektive, den gemeinsamen Blick durch Spiritual Care wirklich lernen? Sie haben schon gesagt, wir bieten ein Gespräch an für die, die es mögen und möchten. Das machen Sie als Theologe, als Seelsorger, Seelsorgerin. Was ist die Aufgabe der Mediziner, des pflegerischen Personals dann auf der anderen Seite?
Das ist eine ganz wichtige Aufgabe. Wenn ich von der Pflege her komme, die ja die meiste Zeit mit den Patienten und Patientinnen verbringen, dann haben die ganz häufig ein deutliches Gespür, wie geht es den Menschen eigentlich? Sie versagen Wunden, sie versagen die körperliche Situation, versorgen die Patienten mit Nahrung und Flüssigkeit. Aber sie sehen die Menschen dabei an. Sie berühren sie mit ihren Händen, häufig die einzige Berührung, die diese Menschen haben. Und dabei teilt sich ganz viel von Würde, von Mitmenschlichkeit mit. Bei den Ärzten und Ärztinnen kann man es vielleicht auch nochmal anders sagen. Die stellen ja ganz viele Fragen. Gibt es eine ärztliche Anamnese, da wird die Krankheitsgeschichte eruiert. Und allein schon die Frage, wie geht's Ihnen dabei? Was macht das mit Ihnen? Wie verkraften Sie all das, was Sie jetzt hier erleben und was Sie durchstehen? Allein diese Frage öffnet schon eine Perspektive, wo es um den Patienten als Menschen geht. Und dabei spielen Dinge wie, was gibt dir Grund zum Leben? Was gibt dir Kraft auszuhalten? Aber auch, was gibt dir Freude? All diese Fragen spielen dabei eine Rolle und sind wichtig für die Verarbeitung und Bewältigung einer Krankheitssituation.
Aber wenn ich als Patient so offen wäre und würde wirklich sagen, Herr Doktor, mir geht's nicht gut heute, was soll er denn antworten? Tabletten gibt es unter Umständen für mein Problem nicht, Infusionen schon gar nicht. Und dann steht er als jemand, der vielleicht auch mit Kirche und Glauben überhaupt nichts zu tun hat, wie der Ochs vom Berge am Krankenbett.
Die erste Antwort ist erstmal keine Antwort zu haben, nicht sofort immer eine parat zu haben, nicht sofort ein Medikament aus der Tasche zu ziehen, sondern zu hören, was sagt eigentlich ein Patient, wenn man fragt. Wenn der Patient sagt, mir geht's nicht so gut heute, dann lohnt es sich, eine Nachfrage zu stellen, inwiefern? Wie meinen Sie das? Und schon entwickelt sich auch ein Gespräch und bei diesem Gespräch kann es sein, dass man auch die Frage danach stellt, hat das auch was mit Ihrer inneren Haltung zu tun, mit den Werten, die für Sie wichtig sind oder mit dem, was Ihre Existenz ausmacht? Ganz häufig sagen Ärzte und Ärztinnen dann, ja, aber ich kann doch kein Seelsorgegespräch führen und da gebe ich ihnen vollständig recht. Das können sie nicht und sie sollen auch nicht. Aber sie sollen eine Offenheit für spirituell religiöse Bedürfnisse haben und gegebenenfalls das Gespräch auch weiter vermitteln dann an Psychotherapeuten, an Kunsttherapeutinnen, aber eben auch an Seelsorge. Also ein Ansatz, der sagt, wir arbeiten zusammen, es geht um gemeinsame Sorge, um und für und mit dem kranken Menschen.
Wenn ich schon als Mediziner die Frage stelle, wie geht es Ihnen heute? Und ich lasse mich da auf ein kurzes Gespräch an, das kostet ja schon wieder Zeit und kostet auch Geld. Wer zahlt das?
Das ist ein ganz wichtiges Thema. Das macht uns darauf aufmerksam, dass wir in einer durch und durch ökonomisierten Medizin und einem durch und durch ökonomisierten Gesundheitswesen Ressourcen bereitstellen müssen. Das ist eine gesellschaftspolitische Aufgabe. Ressourcen bereitstellen müssen für die Vertrauens- und Beziehungsebene zwischen Patient und Arzt oder auch dem Behandlungsteam im weiteren Sinn. Vieles ist hier geschehen, insbesondere durch das Hospiz- und Palliativgesetz von 2015, wo eine umfassende Betreuung und Behandlung gewährleistet wird. Da fehlt aber noch die Finanzierung auch der spirituellen Begleitung, auch der sozialarbeiterischen Begleitung, die ja nicht weniger wichtig ist.
Sie waren, Traurott Rosa, von 2010 bis zu Ihrem Beruf nach Münster 2013 Professor für Spiritual Care an der Medizinischen Fakultät der Universität München und teilten sich die Stelle mit dem Mediziner und Anthropologen Prof. Dr. Eckhard Frick. Sie beide haben gemeinsam Spiritual Care für Deutschland erfunden, sage ich mal etwas verkürzt. Wie haben Sie diesen Grenzbereich zwischen Medizin und Theologie für sich entdeckt?
Ganz konkret kam es durch eine Anfrage meiner Landeskirche, der Bayerischen Landeskirche. Ich hatte mich mit medizinischen Fragen schon einigermaßen befasst und hatte ein Faible für Seelsorgepraxis. Und deswegen habe ich sofort Ja gesagt und habe dann auf einer Palliativstation als Seelsorger arbeiten dürfen, mit einer halben Stelle in einem ganz großartigen Team am Interdisziplinären Zentrum für Palliativmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, in Großhadern, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Am meisten gelernt habe ich natürlich von den Patientinnen und Patienten.
Was bedeutet Care eigentlich konkret? Was benötigen Menschen an ihrem Lebensende? Sie haben schon angesprochen, Berührungen, Fragen, eine Haltung. Können Sie das in ganz wenigen Worten beschreiben?
Care ist ein ganz spannender Begriff und wir haben im Deutschen einen nicht weniger spannenden Begriff, den Begriff Sorge. Menschen, die mit einer schweren Erkrankung konfrontiert sind, machen sich Sorgen um ihr Leben. Es besteht Sorge im existenziellen Sinn, Grund zur Sorge. Gleichzeitig ist aber der Sorgebegriff auch einer, der beschreibt, was Menschen tun können, um dieser Gefährdung standzuhalten, indem sie füreinander sorgen oder indem sie auch vorausschauend Bedingungen schaffen, wie man damit zurechtkommen kann, also Vorsorge treffen und wie sie einander umsorgen. Und dieser Aspekt, der ist mir, glaube ich, ganz wichtig. Wir sprechen manchmal in der Palliativ-Care-Bewegung von Care als einem Caregiving, als einem Sorge-Zuwenden, als auch Care-Taking, als Umsorgtwerden entgegenzunehmen. Vielleicht ist der alte, schöne deutsche Begriff des Kümmerns ein guter Begriff, der beschreibt, was wir tun. Wir kümmern uns, weil uns etwas bekümmert. Und das auch an sich ranzulassen, dass etwas auch Kummer bereitet, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Haltung, die die Hospiz- und Palliativbewegung entwickelt hat.
Von der Palliativmedizin aus betrachtet, stellt Spiritualität und die mit ihr verbundene Fürsorge oder das Kümmern, wie Sie gerade schön gesagt haben, eine gewissermaßen vierte Dimension angemessenen Handels dar, neben der medizinischen, sozialen und psychologischen Dimension. Strenge Theologen kritisieren jedoch, unter Spiritualität könne man fast alles verstehen. Ihr fehle dann jedoch oft der Bezug zu einer konkreten Form von Religion. Wie eng, wie weit verstehen Sie Spiritualität?
Ich verstehe das ein bisschen anders. Ich verstehe das vor allem als eine Frage einer Beziehung, einer Care-Beziehung, einer sorgenden Beziehung in der Seelsorge. Mein Grundverständnis von Spiritualität ist ganz einfach. Spiritualität ist, was der Patient dafür hält oder auch der Angehörige. Das heißt, ich gehe in eine solche Situation mit hinein und stelle mich auch vor und damit ist schon mal klar, ich komme aus einer theologischen und aus einem kirchlichen Bezug. Ich stelle mich vor als evangelischer Pfarrer. Und damit beginnt mein Gegenüber bereits auch, sich dazu zu verhalten. Das heißt, was Spiritualität ist, entsteht in der Beziehung, entwickelt sich im Kontakt, im Gespräch. Und das kann bei einer Ablehnung eines Gesprächskontaktes beginnen. Das kann sein, dass eben jemand sagt, ich habe damit nichts zu tun und will damit auch nichts zu tun haben. Dann ist es auch eine Bestimmung der eigenen Spiritualität, die eben aus einer Abgrenzung zu Kirche etwa auch geschieht. Aber es kann auch jemand sein, der dann sagt, das ist mir ein ganz wichtiges Thema. Das heißt, ich bin offen und in diesem Sinne ist auch mein Spiritualitätsbegriff ein offener Begriff. Ein unbestimmter, der aber durch die Begegnung und die Vertrauensbeziehung zunehmend auch an Bestimmung erfährt. Aber ich bin da zurückhaltend. Ich finde wirklich, Spiritualität ist, was mein Gegenüber dafür hält.
Wahrnehmung ist das eine, Spiritualität bestimmt der Patient, die Patientin ist das andere oder die andere Perspektive. Ist diese offene Blickweise und Blickrichtung auch deshalb heute so wichtig, weil wir in einer multireligiösen Gesellschaft leben?
Ganz wichtig, ganz wichtig. Wir leben ja in einer multireligiösen Gesellschaft, in der wir einen Anteil von Menschen nicht christlicher Religionen haben, der etwa einem Viertel liegt. Also das ist ein wichtiger Bestandteil, das dürfen wir gar nicht ignorieren. Aber wir müssen natürlich auch sehen, dass ganz viele Menschen keine Kirchenbindung haben, entweder nie hatten oder irgendwann auch aus einer der großen Volkskirchen ausgetreten sind. Das findet sich auf einer Palliativstation im Krankenhaus, aber auch im Altenheim immer wieder. Und zwar sowohl bei den Bewohnerinnen und Bewohnern, bei den Patientinnen und Patienten, den Angehörigen, aber auch bei den Mitarbeitenden. Und als Seelsorger kann ich nicht so tun, als würde ich nur mit den Angehörigen meiner eigenen Kirche sprechen wollen. Das war im Übrigen auch nie der Sinn und es war nie das Verhalten Jesu Christi.
Aber mancher Kirchenmenschen dann doch.
Ach ja, ich erlebe das auch ein bisschen anders. Wenn es darum geht, Mittel bereitzustellen für Personalstellen, dann gibt es immer wieder auch Argumentation, dass man sagt, wir müssen uns doch um die eigenen Kirchenmitglieder kümmern. Aber bei der Seelsorge ist es schon so, dass es Konsensus ist. Das stimmt für alle, dass das Angebot an Begleitung nicht an Kirchenmitgliedschaft gebunden ist und wir deswegen Menschen begleiten, die das Angebot annehmen.
Professor Tharaugott-Rosa, geboren wurden Sie im August 1964, etwa 70 Kilometer südlich von Nürnberg in Pappenheim im bayerischen Altmühltal, dem einzigen Luftkurort in Mittelfranken, heute über 1200 Jahre alt. Ein, bitte verzeihen Sie mir, noch berühmterer Theologe als Sie stammt ebenfalls aus Ihrem Städtchen, Helmut Gollwitzer, der dort 1908 geboren wurde, während des Naziregimes der Bekennenden Kirche angehörte, später in Berlin lehrte und sich dort auch politisch engagierte. Welche Prägungen wirken bei Ihnen bis heute nach, etwa das evangelische Pfarrhaus, denn Ihr Vater Hans Rosa war ja dort Landesjugendpfarrer und auch noch von 1969 bis 1976 CSU-Bundestagsabgeordneter, damals in Bonn, zu Zeiten von Willy Brandt und Helmut Schmidt als Kanzler, also da, wo es noch die harten Debatten zwischen den Sozis und den anderen gab.
Ich muss es gestehen, ich bin in einer solchen Umgebung aufgewachsen. Pappenheim ist ein wunderbarer Ort, in dem ich den frühen Teil meiner Kindheit sehr glücklich verbracht habe. Wenn man Pappenheim im Altmühltal so ein bisschen kennt, das ist ein Ort in einem Kessel gelegen, umgeben von einem Kleingebirge, Mittelgebirge und dieser wunderbaren Schleife, die Altmühl da zieht. Es ist ein geborgener Ort. Ich habe es als Kind so erlebt, heile Welt. Da gab es natürlich die Kirche und es gab vor allem den Fußballplatz, auf dem mein ältester Bruder immer unterwegs war. Wir konnten viel spielen. Mein Vater war Landjugendpfarrer. Das heißt, es waren auch immer viele Menschen mit da. Und es war natürlich sowohl konfessionell evangelisch als auch politisch ein relativ homogener Ort. Das größte Schimpfwort bei der väterlichen Familie war Sozi. Aber Helmut Gollwitzer, wie Sie schon gesagt haben, stammt aus Pappenheim. Und mein Vater, der dann CSU-Abgeordneter war, hatte zu Helmut Gollwitzer eine ganz enge Beziehung. Helmut Gollwitzer hätte es gerne gehabt, dass er bei ihm promoviert. Sie wussten wohl, dass sie politisch auf unterschiedlicher Ebene sind. Aber beide hatten begriffen, dass Christentum nicht nur eine Frage kirchlichen Christentums ist, sondern dass Menschen in der Politik, in der Gesellschaft ihr christliches Leben verbringen und ihren christlichen Glauben praktizieren. Und deswegen ist das Engagement für gesellschaftspolitische Fragen, europapolitische Fragen, aber auch gesundheitspolitische Fragen eine Herzensangelegenheit meines Vaters gewesen. Und ich glaube, da hat er ganz viel von Helmut Gollwitzer gelernt.
Studiert haben Sie ab 1984 in Erlangen und München an zwei renommierten evangelischen bayerischen theologischen Fakultäten, aber zum Abschluss auch 1988 und 89 in den USA, genauer am Lutheran Theological Seminary in Gettysburg in Pennsylvania. Welche Themen waren Ihnen besonders wichtig, außer das, was Sie schon angedeutet haben?
Was für mich in Gettysburg ganz besonders wichtig war, ist die Freiheit. Ich habe tatsächlich so etwas wie eigene Freiheit, auch theologische Freiheit, erst dort entdeckt. Es hat vielleicht auch damit zu tun, wenn man aus einer Familie kommt, die Theologie jetzt eben schon in zweiter Generation betreibt und der Vater dann auch einigermaßen prominent war, dann ist es eine Freiheitserfahrung gewesen, in einen Kontext zu gehen, wo niemand was mit dem Nachnamen anfangen konnte und ich einfach das treiben konnte, was mich interessiert hat. Ich habe mich insbesondere mit Fragen des Neuen Testaments beschäftigt, habe dort eine Abschlussarbeit, eine Masterarbeit geschrieben zur Rolle der Jünger im Markus-Evangelium und war begeistert fürs Neue Testament. Am liebsten hätte ich da auch weitergemacht, hat sich dann aber nicht so ergeben. Und das andere, was mich beschäftigt hat, das war ja 88, 89, die Zeit, als sich Gorbatschow und Ronald Reagan einander annäherten. Und da war zur gleichen Zeit dann auch der Besuch von Gorbatschow in Washington. Gettysburg liegt so etwa 2 Stunden mit dem Auto von Washington D.C., der amerikanischen Hauptstadt, entfernt. Ich bin jeden Donnerstag nach Washington gefahren und bin immer um das Weiße Haus herumgeschlichen, weil mich das alles natürlich so interessiert hat, und habe die Museen mitgenommen, habe aber auch die amerikanische Gesellschaft und dabei auch die Rolle der Kirchen in der amerikanischen Gesellschaft ganz intensiv auch mitverfolgt.
Wenn Sie auf die Rolle der Kirchen in Amerika zu sprechen kommen, da heißt es ja immer, Staat und Kirche sind streng getrennt. Wenn es dann natürlich an die Präsidenten geht, dann muss jeder ein Bekenntnis abgeben, wie fromm er aufgewachsen ist und wie er heute noch glaubt. Aber was ist da der Unterschied zu uns heute?
Der Unterschied ist, glaube ich, dass die Bedeutung von eigener Religiosität eine sehr viel zentralere Rolle spielt, wenn es darum geht, sich auch einzubringen. Zwischen Staat und Kirche besteht zwar eine deutliche Distanz, weil es ja auch nicht die Kirche gibt, sondern eine Vielzahl von Kirchen, wenn man auch die amerikanische Geschichte ein wenig betrachtet. Aber die Gemeinde spielt eine ganz wichtige Rolle. Die Gemeinde ist vielleicht neben der Familie der wichtigste Bezugspunkt für viele Amerikaner, wenn es darum geht, ein Sozialleben auch zu haben. Und der Besuch einer Gemeinde am Sonntag gehört mit zum normalen Leben. Das war jetzt nicht nur in diesem lutherischen Kontext, in dem ich dort studierte, sondern in vielen anderen Bereichen auch mit der Fall. Und in der Politik ist es natürlich so, dass bestimmte Narrative, bestimmte Grunderzählungen eine ganz wichtige Rolle haben. Das kann man am besten an der Bürgerrechtsbewegung auch mit ablesen, wo ja die Exodus-Erzählung, die Befreiung der Israeliten aus der Unterdrückung in Ägypten, die zentrale Erzählfigur ist, um zu beschreiben, was es auch bedeutet, dass African Americans sich von der Unterdrückung durch die weiße, reiche Oberschicht auch befreien konnten.
Martin Luther King war ja auch jemand, der diese Exodus-Tradition ganz stark auch aufgegriffen hat und weitergeführt
hat. Ganz wichtig, jetzt vor allem auch in der Gegenwart. Ich war jetzt gerade im Sommer zu einer Konferenz an der Duke University in North Carolina und dort ging es ums Predigen, insbesondere auch ums politische Predigen. Und die Debatte, die dort auch in der Theologie und in den Kirchen ausgebrochen ist, wie man sich verhält zu dieser gespaltenen Situation der amerikanischen Gesellschaft, ist außerordentlich spannend. Und ich glaube, da werden wir noch sehr viel lernen. Was wir begreifen können für auch hiesige kirchliche Arbeit ist, wir müssen die biblischen Geschichten erzählen, weil es Geschichten sind, die so viel von unserer eigenen Existenz immer wieder auch ergeben können und deuten können. Das ist spannend. Bibel ist nie langweilig. Das habe ich auch in Amerika gelernt.
Kommen wir auf Ihre eigene Geschichte zurück. Traugott Rosa, 1996 haben Sie dann bei Professor Dr. Trutz Rentdorf, einem namhaften evangelischen Theologen in München, promoviert, und zwar über das Thema Protestantismus und soziale Marktwirtschaft. Eine Studie am Beispiel Franz Böhms, einem Vertreter der sozialen Marktwirtschaft und Mitbegründer der sogenannten Freiburger Schule, zu der unter anderem auch Walter Eucken gehörte. Was hat Sie an diesem Thema gereizt und was war Ihre Hauptthese oder Ihr Hauptergebnis? Weil auf der einen Seite sagen Sie, Bibel ist ganz spannend, und plötzlich landen Sie bei der Marktwirtschaft.
Es war eine Anregung meines Lehrers Trutz Rentdorf, der die Zusammenhänge zwischen Wirtschaftsordnung und politischer Ordnung, aber eben auch Protestantismus oder christlicher Kultur untersucht hat. Er hat ja intensiv mitgearbeitet in der Demokratiedenkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland und dann an der Wirtschaftsdenkschrift. Und im Zuge dessen ist er auf die Rolle der sogenannten Freiburger Widerstandskreise gestoßen. Das war so ein Kreis von Nationalökonomen wie Walter Eucken, aber auch Rechtswissenschaftlern wie Franz Böhm, aber auch anderen Agrarwissenschaftlern und einigen Vertretern der bekennenden Kirche. Dazu gehörte dann auch in der Kontaktnahme eben Helmut Gollwitzer und Dietrich Bonhoeffer aus der Leitung der bekennenden Kirche. Die hatten eng Kontakt und überlegten schon ab 1942, was denn eine Nachkriegsordnung in Deutschland sein könnte. Es war ja so, dass man in dieser Diktatur und nach einer zerbrochenen ersten Demokratieerfahrungen der Weimarer Republik nicht so recht wusste, wie soll denn eigentlich ein friedliches Deutschland aussehen, ein funktionierendes und freiheitliches Deutschland aussehen? Es war eine Frage, die viele Menschen in der Bekennenden Kirche umgetrieben hat, aber natürlich auch viele Wissenschaftler. Und hier kam es zu einer spannenden Zusammenarbeit. Franz Böhm war für mich, ich kannte den überhaupt nicht vorher, wie ihn die meisten Menschen nicht kennen werden, war für mich so eine Figur, die sowohl ein bestimmtes kulturprotestantisches Leben führten. Er war der Schwiegersohn von Ricarda Hoch und gehörte damit einer bestimmten hochkulturellen Welt mit an. Er war aber zugleich auch jemand, der sich unglaublich engagierte in Fragen, die bis heute relevant und wichtig sind. Ihm ging es immer darum, Macht zu vermeiden oder die Ausübung, die Unrechtsausübung von Macht zu vermeiden, und zwar sowohl politischer Macht, das hatte er am eigenen Leibe erfahren im Naziregime, als auch von wirtschaftlicher Macht. Und das ist ja ein Gegenwartsthema bis heute, wirtschaftliche Macht als private Macht, aber auch als staatliche Macht. Das versuchte er zu bekämpfen und gleichzeitig hat er sich unglaublich engagiert gegen Antisemitismus. Er hat seine eigene Wissenschaftskarriere aufs Spiel gesetzt 1937, als er sich in einer Privatgesellschaft äußerte gegen die Judenhetze und Judenpolitik, die antisemitische Politik des Nationalsozialismus. Und das hat ihn dann in einem Verfahren seine gesamte wissenschaftliche Laufbahn gekostet. Und er blieb dabei. Er machte das zu einer Grundfrage, wo es um Gewissensfreiheit geht und um Meinungsfreiheit. Also Grundfragen, die ihn interessierten. Er hat für sich selber immer auch beschrieben, dass er sein Engagement als ein christliches Engagement versteht, aber nicht als ein kirchliches, sondern aus einer Grundeinstellung dem Leben gegenüber.
Wenn ich Ihnen so zuhöre über Ihre Dissertation, dann würden wir heute modern gesprochen von Partizipation sprechen. Und auf der anderen Seite Protestantismus und soziale Marktwirtschaft, gerade im süddeutschen Kontext, im Pietismus, bedeutet das ja auch, streng dich an und dann wirst du auch fromm gesprochen Segen nicht nur erfahren, sondern einfahren. Also schaff etwas, engagier dich, aber achte nicht so sehr auf dich selbst. War das auch mit da verbunden?
War da eigentlich nicht so sehr der Fall. Der eigentliche Kniff auch dieses Ansatzes, den diese Freiburger Kreise entwickelten, war, dass sie gesagt haben, Menschen sollen einfach ihre Interessen verfolgen. Das ist eigentlich im Grunde des Wirtschaftsliberalismus seit Adam Smith so eine Grundthese. Menschen verfolgen ihr eigenes Interesse und dieses kommt dem Gemeinwohl zugute. Für Franz Böhm war auch das wirtschaftliche Erfolg haben nicht eine Frage, ob man jetzt einen besonderen Segen oder einen besonderen Heilstatus hat. Das hat ihn nicht weiter interessiert. Er sorgte sich nur darum, dass es Strukturen geben muss, eine verlässliche Ordnung, in der Menschen ihre Eigeninteressen verfolgen können und in der ihnen kein Unrecht widerfährt, in der sie aber selber auch nicht selbst sich zu ungerechten Mächtigen entwickeln konnten. Deswegen würde er dem, was wir heute den Neoliberalismus nennen, sehr distanziert gegenüberstehen, weil es ja sehr viel an Gewalt den privatwirtschaftlichen Mächten überträgt. Und Franz Böhm war Kartellrechtler, das heißt, er hat sehr auf die Vermeidung von einem Überhandnehmen an wirtschaftlicher Macht gearbeitet. Und das wiederum Protestantismus, jeder verfolgt im Grunde auch sein eigenes Interesse, kann aber auch seine eigenen Werte leben. Und für eine Gesellschaft ist es wichtig, dass Menschen ihre Werte verfolgen können und dieses dann auch im Gesamtinteresse der Gesellschaft steht. Ich glaube, das geht ein wenig verloren in der Gegenwart.
Unser SWR2-Zeitgenosse ist heute Traugott Rosa, Professor für praktische Theologie an der Universität in Münster. Bibel ist ein Steckenpferd, sage ich mal so, Marktwirtschaft oder überhaupt Wirtschaft ein zweites, aber auch Bioethik und kirchliches Handeln ist etwas, was Sie für sich entdeckt haben, neben Wirtschaft und Medizin. Darüber haben Sie gearbeitet und arbeiten Sie immer wieder. Stimmt die Wahrnehmung, dass die Kirchen den Möglichkeiten der Bioethik eher reserviert gegenüberstehen? Man will ja schließlich gewissermaßen dem Schöpfer nicht ins Handwerk fuschen.
Das würde ich so nicht formulieren. Das gibt es zwar immer wieder so als eine Vermutung und gerne wird auch in Talkshows, wenn es um bioethische Fragen geht, werden dann auch Vertreter manchmal der Kirche eingeladen, von denen man schon weiß, dass sie diese Erwartung erfüllen. Ich erlebe das anders. Auf zweierlei Ebenen. Einmal geht es um die ethischen Stellungnahmen und da sind ganz häufig eben auch theologische ethische Positionen mit gefragt, die eher in einer prinzipiellen Weise zu bestimmten biomedizinischen oder auch technischen Aspekten Stellung beziehen. Ein zweiter Aspekt wird sehr häufig vergessen und der war mir dann ganz besonders wichtig, dass wir in all den Dingen, die wir bioethisch brisant finden, in der Regel irgendwo in der Nähe auch Seelsorgerinnen und Seelsorger unterwegs sind, im Krankenhaus, im Altenheim und Menschen beraten, und das heißt vor allem Patienten und Familien beraten, wie es eigentlich mit Therapien weitergehen soll, etwa ob man zustimmen soll, ein Organ zu entnehmen, nachdem ein Hirntod bei einem Angehörigen festgestellt wurde, aber auch bei Fragen wie Umgang mit einer schwierigen Schwangerschaft oder mit einem Befund bei einem noch ungeborenen Kind, dass es nicht lebensfähig sein wird. Das sind Fragen, die man bioethisch-theoretisch verhandeln kann, das ist auch wichtig, aber Seelsorger begleiten Menschen und diese Ebene hat mich vor allem interessiert. Es hat für mich angefangen in einer ganz konkreten, auch eigenen Erfahrung. Wir haben damals schon intensiv über das Thema Patientenverfügung ja diskutiert gehabt. Ich hatte einen ersten Lebensgefährten, der schwer krank war, an AIDS damals erkrankt war, der an einer schweren Lungenentzündung erkrankt war. Und dann kam ein Ärzteteam ins Krankenzimmer und fragte ihn, ob sie ihn denn an die künstliche Beatmung anschließen sollten, was bedeuten würde, dass sein Bewusstsein verliert, sagten aber gleich, die Aussichten sind trotzdem nicht sehr gut. Er hat dies damals abgelehnt. Ich war da mit dabei, ist dann auch bald gestorben und mich hat lange, monatelang die Frage umgetrieben, war das nur ein aktueller Wille, eine Willensbekundung? Hätte er, wenn er länger drüber nachdenken hätte können, hätte er vielleicht gesagt, ich will's versuchen, ich will vielleicht doch leben und dieses festgehalten dann in einer Patientenverfügung. Mich hat also aus dieser eigenen Erfahrung, was es bedeuten kann, plötzlich Entscheidungen treffen zu müssen, sehr beschäftigt, wie können wir Menschen befähigen, ein fundiertes und informiertes Urteil zu treffen, um Entscheidungen über das eigene Leben treffen zu können.
Stichwort Patientenverfügung möchte ich gerne aufgreifen. Wie hilfreich ist das? Auf der einen Seite denke ich vielleicht mit 60, mit 70 darüber nach, wie ich sterben möchte oder wie ich auf dem allerletzten Weg des Lebens begleitet werden möchte, welche medizinischen Eingriffe ich mir noch erlauben möchte oder nicht erlauben möchte. Auf der anderen Seite sagen viele, die Situation ist hinterher ganz anders. Man kann nicht alles vorausdenken. Also wie hilfreich sind solche Erklärungen überhaupt?
Patientenverfügungen, die eigentlich nur Formulare sind, in denen man was ankreuzt oder auch nicht ankreuzt, sind nicht hilfreich, wenn man sie für sich allein ausfüllt. Das ganz Zentrale bei diesen Formularen oder über Prozessen, so eine Patientenverfügung oder Vorsorgevollmacht auch zu erstellen, ist, dass man in ein Gespräch eintritt. Und zwar in ein Gespräch innerhalb von Familien oder des Freundeskreises, aber auch im Gespräch mit den behandelnden Ärzten, wenn man bereits in einer ärztlichen Behandlung auch ist, beim Hausarzt oder auch bereits bei einem Facharzt. In Familien sollte man sich Gedanken darüber machen, auch miteinander angstfrei sprechen und sagen, was soll denn sein, wenn einmal ein schwieriger Fall eintritt? Alles ist hilfreich, was man vorher gemacht hat und das ist nicht an ein bestimmtes Alter gebunden, sondern eine schwere Krankheit kann jederzeit eintreffen über eine Diagnose oder einen Unfall. Das heißt, man kann solche Gespräche führen. Meine Erfahrung ist, man beschwört nichts herbei, man entlastet sich. Ja, und es sind belastende Gespräche, bei denen auch Tränen fließen, weil es um das Innerste geht und weil es um einen lieben Menschen geht, den ich auch nicht verlieren möchte. Es sind belastende Gespräche mit Tränen, aber die sind auch begrenzt. Und wenn man dann fertig ist, freut man sich, trinkt miteinander ein Glas Wein und sagt, das haben wir.
Sie sind nach Ihrer Promotion Gemeindepfarrer in München gewesen, auch teilzeitlich Leiter der Koordinationsstelle Medizinethik der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern bis 2004. Also Gemeindearbeit praktisch gemacht, ich vermute auch mit viel Seelsorge. Jetzt sind Sie Professor für praktische Theologie an der Evangelischen Fakultät in Münster in Westfalen. Was geben Sie denn Ihren Studierenden heute mit?
Das Wichtigste für mich, und das war meine Motivation, tatsächlich dann doch auf eine wissenschaftliche Laufbahn nochmal zu gehen, dass Pfarrer und Pfarrerin sein, und das würde ich auch ausweiten auf andere kirchliche Berufe, unglaublich viel Möglichkeiten gibt, dass es ein schöner Beruf ist, weil man viel mit Menschen zu tun hat, weil man, ich sage das ganz einfach, eine gute Sache vertritt. Kommunikation des Evangeliums klingt ein bisschen abstrakt, aber es geht dabei um Grundfragen des Lebens, wo man Menschen begleiten kann. Man kann Menschen aller Altersgruppen begleiten. Vorgeburtlich in der Schwangerschaftsberatung, was ja auch häufig eine kirchliche Aufgabe ist, bei der Taufe von neugeborenen Kindern, im Schulunterricht, im Kindergarten, in Kindertagesstätten. Es gibt so viele Felder, wo man mit Kindern, mit Jugendlichen, aber auch mit Menschen in völlig anderen Lebenssituationen zu tun hat. Es ist ein Beruf, in dem man vieles von dem, was man gerne sowieso tut, beruflich ausüben kann. Und das macht sehr viel Freude. Es ist ein sehr anstrengender Beruf. Und darauf versuche ich, meine Studierenden vorzubereiten. Sie sollen eigentlich begeistert im theologischen Sinn des Wortes begeisterte Pfarrerinnen und Pfarrer werden oder Religionslehrerinnen und Religionslehrer und mitten im Alltag der Menschen stehen. Also Kirche nicht als etwas für sich Wichtiges betrachten, sondern eigentlich Menschen, für die Kirche nur vielleicht eine Randerscheinung ist, trotzdem unterstützen in ihren Lebensvollzügen. Wir nennen das ein bisschen in der Seelsorgetheorie Menschen stärken. Ich glaube, das ist die Hauptaufgabe, um die es geht.
Professor Thorgott Rosa, der Monat November gilt als sogenannter grauer Monat. Die Feiertage kirchlich wie staatlich erinnern uns an den Tod und an unsere Verstorbenen. Doch gerade in der Beerdigungs- und Trauerkultur haben sich viele Rituale verändert, manche sogar ganz aufgelöst. Der Tod wird in unserer Gesellschaft am liebsten verdrängt oder manche möchten ihn selbst herbeiführen, um am Lebensende keine unerträglichen Schmerzen aushalten zu müssen oder anderen nicht zu Last zu fallen. Was hat sich hier verändert?
Ich würde Ihrer These nicht ganz zustimmen, dass der Tod verdrängt wird. Wir haben eine unglaublich starke Bürgerbewegung über die Hospizbewegung. Die hat es geschafft, das Thema Sterben, Tod und Trauer aus dieser Verdrängung, aus einem Nischendasein herauszuholen und sich zu einem Ausgangspunkt gemeinsamen Engagements zu machen. Das sind Tausende von Hospizvereinen, die wir in Deutschland haben und wo sich Menschen ehrenamtlich engagieren. Häufig Menschen, die selber eine eigene Erfahrung in ihrem Leben damit auch hatten und die sich darum kümmern. Das hat seinen Weg gefunden, auch bis in die Gesetzgebung. Von daher würde ich nicht sagen, dass es aus der Gesellschaft verdrängt ist, aber es ist eine ganz natürliche Reaktionsweise, dass ich etwas, was mir Angst macht, dass ich dem erstmal aus dem Weg gehen will. Deswegen stimmt es mit dem Verdrängen, das würde ich für mein eigenes Leben ja auch sagen, dass ich nicht jeden Tag mich mit meinem eigenen Sterben konfrontieren will. Die Frage, wie Menschen sich auch zu dem eigenen Sterben verhalten und manchmal auch sagen wollen, ich will da selber auch die Kontrolle behalten. Das heißt, ich möchte den Zeitpunkt vielleicht auch selbst bestimmen können, ist eine spannende und wichtige Frage, bei der es nicht hilfreich ist, gleich zu sagen, das darf nicht sein, sondern bei der es notwendig ist, zu fragen, was bringen Menschen mit einem expliziten Sterbewunsch, auch einem Wunsch jetzt vielleicht nach Sterbehilfe, was bringen die eigentlich auch mit zum Ausdruck? Die erste Aussage dabei in der Regel, und da gibt es eine ganze Reihe von Studien, ist, dass sie sagen, das, was ich jetzt erlebe, ist nicht aushaltbar. Ich habe eine große Symptombelastung, entweder starke Schmerzen oder leide unter schweren psychischen Erschöpfungszuständen. Und so mag ich nicht leben. Dann ist es erstmal auch ein Ruf dabei, tut ihr eigentlich das Richtige und genug in meiner Situation? Eine Frage an ärztliches, pflegerisches, therapeutisches und seelsorgliches Personal, auch ans Gesundheitswesen im Übrigen. Tun wir genug? Wenn Menschen erleben dann, dass nach ihrer Lebensqualität gefragt wird und nicht nach der Gesundung, primär, wie kann man Lebensqualität verbessern, dann verändert sich häufig ein Sterbewunsch. Und ein wichtiger anderer Aspekt ist, wenn Menschen eine schwere Krankheit haben, ist für sie immer auch das Vorausdenken wichtig. Wie wird es eigentlich noch werden? Womit muss ich denn noch rechnen? Und sie haben schon viel hinter sich, sie wissen, was Schmerzen sind, und sie haben Angst auch vor Atemnotzuständen. Und dann ist ganz häufig auch diese Frage, kann ich denn in dieser letzten Phase vielleicht einen schnelleren Ausweg finden, ist eine Frage auch des inneren Einstellens zu sagen, es gibt immer noch eine andere Alternative und Möglichkeit. In der Regel, wenn man auch diesen Wunsch gut begleitet, in der Regel ist das nicht notwendig, sondern man kann Menschen auch begleiten, indem man sich um ihre Lebensqualität kümmert und auch sagen kann, Wir werden dafür sorgen, dass es nicht so schlimm wird, wie Sie es befürchten.
Und wenn dann trotzdem Menschen sagen, ich gehe den letzten Weg ganz aktiv und ich möchte, dass mich jemand zum aktiven Tod begleitet, in welcher rechtlichen Konstellation auch immer, was sagen Sie dann als evangelischer Pfarrer?
Ich muss zuerst mal wahrnehmen, dass wir Länder um Deutschland herum haben, in denen eine andere Regelung vorhanden ist als in Deutschland, die Schweiz oder die Niederlande mit sehr unterschiedlichen Gesetzgebungen. Auch da will ich wahrnehmen, dass Seelsorgerinnen und Seelsorger etwa in der Schweiz Menschen begleiten. Das lehrt mich zunächst mal nicht gleich mich hinzustellen und normativ zu sagen, das geht nicht. Sondern wenn wir Menschen begleiten, dann begleiten wir sie auf ihrem Weg und nehmen auch in Kauf ein Schuldigwerden. Ein Schuldigwerden vielleicht des Menschen, den wir begleiten, aber auch ein eigenes Schuldigwerden, wenn es die weniger schlimme Alternative von zwei schlimmen Alternativen ist.
Kommen wir noch auf eine andere Frage zu sprechen, die aktuell diskutiert wird, nämlich die Frage, wie viel Religion verträgt die Gesellschaft? Wie soll sie im öffentlichen Raum vorkommen? Religion ist Privatsache, aber dabei wird andererseits bekannt, dass religiöse Motive in der Gegenwartskunst oder in der Populärkultur massenweise zu finden sind. Sie untersuchen das. Was stellen Sie daran besonders fest?
Das ist für mich wirklich auch eine der ganz spannenden Fragen. Religiöse Phänomene, religiöse Äußerungen oder auch so alte Lehrbestände tauchen überall auf. Besonders auch in der Popularkultur, in der Popmusik, in der Rockmusik, aber natürlich auch in Dingen wie Fernsehserien oder auch in Filmen, in Kinofilmen. Ich beschäftige mich mehr auch mit Kinofilmen und das ist für mich eine ganz spannende Angelegenheit, die ich mit viel Lust mit den Studierenden auch mit angehe. Regelmäßige Seminare, wo wir uns mit Film beschäftigen. Viele der ganz großen und erfolgreichen Kinofilme sind voll von religiösen Themen, auch von theologischen Grundfragen. Ich habe gerade eben eine wunderbare Masterarbeit einer Studentin begleiten können, die etwa das Thema religiöser, spiritueller Vorstellungen und Trauer in der Septologie Harry Potter mit untersucht hat. Das ist ganz spannend, dem auch nachzufolgen, dort einen Trauerprozess mit nachvollziehen zu können von dem kleinen Jungen, bei dem die Trauer vorhanden ist, die aber nicht thematisiert werden darf, bis zu demjenigen, der sich am Ende auch am Grab seiner Eltern mit einem Spruch, der auf dem Grabstein steht und aus einem Bibelkontext, aus einem Prophetenwort mitstammt, dann befasst, aber das auch nicht einordnen kann. J.K. Rowling hat ganz viele religiöse Motive in diesem Roman mitverarbeitet, ohne aber das Label Christentum oder Religion drauf zu verwenden. Als Theologe ist es ein wenig auch meine Aufgabe, hier Kulturhermeneutik zu begreifen. Ich versuche also, in Filme nicht etwas hineinzulesen, was ich als christlicher Theologe gerne drin hätte und dann bewerten, ob das jetzt richtig oder falsch ist, sondern tatsächlich auch mit den Studierenden zu erkennen, welche Grundfragen des Menschseins werden hier eigentlich mit verhandelt. Und welche Fragen werden dabei vergleichbar mit theologischen Traditionen und mit religiösen Lehren auch mit verhandelt und verbunden?
Und was lehrt uns das, dass Religion ein menschliches Thema ist, egal ob man religiös ist oder nicht?
Wir sagen in den Gesundheitswissenschaften, dass Menschen spirituell sind. Spiritualität ist eine Grundkomponente des Menschseins, ein Wesenszug, aber dass der natürlich unterschiedlich ausgeprägt ist, dass er zwischen einer ganz inneren, individuellen Ausprägung auch sehr explizit oder in einer Gruppe, in einer Institution gelebt werden kann. Aus theologischer Perspektive ist für mich dabei nicht interessant ein missionarischer Aspekt, also wie kriege ich die Menschen dann in die Kirche? Das interessiert mich nicht, sondern welche Deutungsmuster, welche Lebensvollzüge sind mit vorhanden und dann kirchlich, wie kommen wir ins Gespräch? Wie kommen wir ins Gespräch, um auch so etwas wie ein Wertekonsens, eine gemeinsame Basis in unserer Gesellschaft und Kultur zu haben? Das berühmte Böckenförde Diktum ist hier dabei wichtig, dass die Gesellschaft im Grunde von Quellen auch lebt, auch der Staat lebt aus Quellen, die er sich selber nicht geben kann. Dabei spielen religiöse Traditionen eine wichtige Rolle. Was wir mit wahrnehmen müssen, ist, dass wir hier nicht einen Alleinvertretungsanspruch der großen christlichen Kirchen haben, sondern dass wir eben auch ein plurireligiöses Feld haben, also unterschiedliche religiöse Kulturen, und auch die müssen wir auf ihre Traditionen, auf ihre Deutungsfähigkeit für Lebenssituationen hin befragen und natürlich auch auf die Wertmaßstäbe.
Ist das, Traugott Rosa, die Herausforderung für Theologie, aber auch für die Kirchen unserer Zeit, oder sehen Sie noch was ganz anderes?
Ich finde, dass das eine der zentralen Herausforderungen ist, tatsächlich mit einer pluralen Gesellschaft umzugehen. Das erleben unsere Religionslehrerinnen und Religionslehrer am allerdeutlichsten, weil sie in Klassen eingesetzt werden, ganz häufig in der auch Kinder, Schülerinnen und Schüler sitzen, etwa in Berufskollegen, die nicht zu einer der großen Kirchen gehören und sich dennoch auseinandersetzen mit Grundfragen des Lebens und dabei offen sind für das Angebot und das Deutungsangebot, das die christliche Tradition und Lehre mit sich bringt. Religion ist allzu oft als ein Gewaltfaktor genannt worden, dass große Kriege auch mit religiösen Auseinandersetzungen zu tun haben. Das wird man schlecht leugnen können. Aber ich würde es mit Hans Küng halten, um zu sagen, in den Religionen steckt auch eine Sehnsucht nach Frieden, nach Verständigung mit unterschiedlichen Identitäten. Eine Verständigung, die sagt, Leben ist heilig, Leben ist immer schützenswert und es betrifft menschliches Leben. Die Person ist unverletzlich, Personenwürde ist eine unverletzliche Würde. Es betrifft aber auch unsere Lebensgrundlagen. Und hier, glaube ich, arbeiten die Religionen intensiv zusammen. Ich durfte das einmal erleben bei einer großen Konferenz, bei der Vertreter aller großen Weltreligionen zusammen waren, mit Vertretern aus den Gesundheitsberufen, Ärzten, Psychologen, Pflegeleuten, ehrenamtlich, hauptamtlich, die eine gemeinsame Charta der Weltreligionen unterschrieben haben, zum Recht von schwerkranken Kindern auf palliative Versorgung. Die Vertreter der Weltreligionen haben sich darauf geeinigt, dass jedes Kind, wie später auch in einer weiteren Charta für alte Menschen, wie jeder alte Mensch das Recht haben muss auf eine gute Gesundheitsversorgung und das Recht haben muss auf eine Versorgung und Betreuung durch die eigene Religionsgemeinschaft. Und das ist insbesondere spannend in Ländern, in denen eine Religionsgemeinschaft herrschend und beherrschend ist und andere Religionsgemeinschaften vielleicht auch unterdrückt. Hier das Recht einzuräumen, etwa für Christen im Iran begleitet zu werden nach ihrem eigenen Glauben. Wie auch in Deutschland Menschen, die aus einer anderen religiösen Tradition kommen, das Recht haben müssen, begleitet zu werden durch ihre eigene Religionsgemeinschaft. Religion hat hier einen großen Beitrag zu Frieden und gegenseitiger Verständigung.
Wobei es natürlich auch Menschen gibt, die keiner Religion angehören und die auch ein Recht haben, dass das akzeptiert wird.
Deswegen mein weiter Spiritualitätsbegriff, wenn ich es an einem Beispiel deutlich machen kann. Ich hatte mal einen Patienten zu begleiten, das war eine ganz spannende Erfahrung, bei dem ein Pfleger halb im Spaß auf die Patientenkurve geschrieben hatte, Religionszugehörigkeit 68er. Und das fand ich ganz spannend. Ich bin zu ihm gegangen und habe mich bei ihm vorgestellt, bin evangelischer Pfarrer. Ich habe bei Ihnen gelesen, Sie sind vom Konfessionsstatus ein Alt-68er. Hat er sehr gelacht, er war schwerst krank und wir sind wunderbar ins Gespräch zu kommen, als er gemerkt hat, dass ich ihn nicht irgendwie wieder in den kirchlichen Kontext zurückbringen will, sondern dass ich mit ihm gerne überlege, welche Werte, die für ihn als Alt-68er, der auf den Barrikaden gekämpft hatte, jetzt in der Auseinandersetzung mit mächtigen Ärzten von Bedeutung sind. Mächtigen Ärzten, die alle über 30 sind, wie er selber auch, der einmal gesagt hatte, trau niemand über 30. Und der eigentlich ein bisschen den Glauben an die eigenen Werte verloren hatte. Diese Begleitung hat mich gelehrt, Spiritualität ist, was der Einzelne dafür hält. Und dabei begeben wir uns auf einen spannenden Weg, an dessen Ende vor allem immer Leben steht.
Da wünsche ich Ihnen viel Erfolg auf diesem spannenden Weg, den Sie als Wissenschaftler und Pfarrer weitergehen werden, weitergehen dürfen. Professor Dr. Traugott-Rosa, vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.